Vor ein paar Tagen hatte ich auf dem Weg zur Arbeit morgens im Auto das Radio eingeschaltet. HR1, Koschwitz am Morgen, lief da. Der Namensgeber dieser Radiosendung, Thomas Koschwitz, war selbst nicht am Mikrofon, vermutlich hatte der gerade Urlaub. Stattdessen moderierte sein Stellvertreter, ein begeisterter Wanderer, der ganz Hessen auf Schusters Rappen erkundet. Und dieser Moderator brachte einen sehr interessanten Beitrag. Er beschrieb voller Leidenschaft einen Wanderweg im Spessart, den er selbst ausprobiert hatte. Als Zuhörer erfuhr man alles, was man über so einen Wanderweg wissen muss. Wo geht es los und was ist das Ziel? Wie lange ist die Strecke und welchen Schwierigkeitsgrad hat sie? Welche Höhenunterschiede muss man überwinden und wo kann man unterwegs gut einkehren, um sich zu stärken? Vor allen Dingen aber, was kann man unterwegs in der wunderschönen Natur sehen und erleben? Nun, ich glaube, am Ende des Beitrags hatte der Moderator sein Ziel erreicht. Er hatte den Eindruck vermittelt, dass es sich unbedingt lohnt, selbst einmal die Wanderstiefel zu schnüren und eine Tour in den hessischen Spessart zu machen. Ob sich daraufhin wirklich jemand auf den Weg gemacht hat, ich weiß es nicht und ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren, aber eins weiß ich ganz sicher: einen anderen Weg, der ausführlich und exklusiv beschrieben ist in diesem Buch, in der Bibel, den sind schon Millionen von Menschen gegangen. Unzählig viele Menschen sind dem Weg gefolgt, der in diesem Buch der Bibel beschrieben ist. Sie sind losgegangen, sie sind gestartet und sie sind auch schließlich am Ziel angekommen. Und einige von ihnen, die haben aus erster Hand berichtet und beschrieben, was sie unterwegs erlebt haben auf diesem Weg und welche Erfahrungen sie auf der Wanderung gemacht haben. Sie haben es aufgeschrieben oder sie haben es aufschreiben lassen, weil sie zutiefst überzeugt waren, diesen Weg, den müssen alle Menschen kennen. Keinem darf vorenthalten werden, dass es diesen Weg gibt. Jedem soll deutlich werden, wie lohnend es ist, sich auf diesen Weg zu begeben. Denn es ist der einzige Weg, der uns Menschen herausfinden lässt aus einem fürchterlichen Dilemma, in dem wir alle stecken. Und es ist der Weg, der uns zu einem phänomenalen Ziel führt, das über keinen anderen Weg zu erreichen ist. Dieser Weg, der uns in der Bibel in allen Facetten ausführlich beschrieben wird, das ist der Weg des Glaubens. Es ist der Weg, der uns herausführt aus der Angst und hinführt zur Gerechtigkeit, zur wiederhergestellten, ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Nur auf diesem Weg finden wir die Lösung für die zwei elementaren Fragen der Menschheit. Es sind die beiden Fragen, die alle Menschen umtreiben, ob sie es zugeben oder nicht. Und diese Fragen, sie hängen auch eng miteinander zusammen. Das werden wir später noch sehen. Und die erste Frage ist: Wie komme ich aus der Knechtschaft der Angst, die mich lähmt, die mich blockiert und die mich zermürbt? Und die zweite Frage ist: Wie kann ich mit meinem Leben vor Gott bestehen am Ende? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die Bibel gibt uns die Antwort. Die Bibel zeigt uns den Weg. Es ist der Weg des Glaubens, der Weg aus der Angst zur Gerechtigkeit. Dieser Weg ist kein einfacher Weg, er ist kein kleiner, gemütlicher Spaziergang. Da ist Gottes Wort ganz schonungslos ehrlich und verschweigt uns nichts. Der Weg des Glaubens, das ist der schmale Weg, das ist nicht der breite Weg. Der Weg des Glaubens ist steil, er ist mühsam und oft unbequem. Es ist ein langer Weg, auf dem man Ausdauer und Geduld mitbringen muss. Auf dem Weg zu diesem großen Ziel der Gerechtigkeit wird einem mitunter auch viel zugemutet. Und eins ist ganz klar: Keiner wird das Ziel erreichen, der sich alleine auf den Weg macht. Wer den Weg des Glaubens antritt, der benötigt die Begleitung eines Führers, der sich auskennt und der vorangeht. Und dieser Führer auf dem Glaubensweg, der kann nur der sein, der den Weg selbst in größter Hingabe freigeräumt hat und uns eröffnet hat. Gott persönlich ist in seinem Sohn Jesus Christus der Garant dafür, dass wir auf diesem Glaubensweg das Ziel erreichen. Er ist unser Wegbereiter. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. So heißt es im Hebräerbrief. Auf ihn gilt es aufzublicken, damit wir nicht schlapp machen und den Mut verlieren unterwegs auf diesem Weg. Der Weg des Glaubens ist der einzige Weg, der herausführt aus der Angst hin zum großen Ziel der Gerechtigkeit. Und der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext ermutigt uns dazu, genau diesen Weg einzuschlagen, diesen Weg zu gehen. Es ist, so finde ich, ein genialer Text, der den Weg des Glaubens kurz, prägnant und in großer Eindeutigkeit skizziert. Der Bibeltext beschreibt in einer Art Zusammenfassung den Glaubensweg eines unserer größten Vorbilder im Glauben. Ja, er beschreibt den Weg des Pioniers auf dem Glaubensweg, den Weg des Vaters aller Gläubigen. Er beschreibt den Glaubensweg Abrahams. Und ich lese uns den Predigttext nun vor, 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Alles beginnt hier damit, dass Abraham sich fürchtet. Abraham hat Angst. Warum Abraham aber Angst verspürt, darüber erfahren wir an dieser Stelle zunächst wenig. Wir erhalten lediglich den Hinweis, dass es wohl etwas mit dem zu tun hat, was Abraham kurz vorher erlebt hat. Aber wie auch immer, der Zustand der Angst, das ist der Startpunkt des Glaubenswegs von Abraham. Und ich glaube, diesen Zustand, den kennen wir alle. Keiner kann ernsthaft von sich behaupten, das Gefühl der Angst, das ist mir fremd, das kenne ich nicht. Wir alle leben in Angst. Wir sind getrieben der Angst, der eine mehr und der andere weniger. Keiner von uns muss sich erst zum Startpunkt des Glaubens hinbegeben. Wir alle sind schon längst da. Wie Abraham stecken auch wir mittendrin in unseren Ängsten. Jesus hat das einmal ganz nüchtern festgestellt. Er hat gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Ja, das ist wahr, das stimmt. Doch was heißt das überhaupt, Angst zu haben? Habt ihr vielleicht mal versucht, den Begriff Angst zu definieren oder zu beschreiben? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wir wissen zumindest, dass Angst so ein beklemmendes Gefühl ist, ein einengendes Gefühl. Angst haben wir dann, wenn uns etwas unheimlich ist, wenn wir uns bedrängt oder bedroht fühlen. Wir fürchten uns, wenn wir das Gefühl haben, ausgesetzt zu sein und schutzlos ausgeliefert zu sein. Ja, und ich glaube, gerade dieses Gefühl des Ausgesetztseins und des schutzlos Ausgeliefertseins, das hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Denn nach dem Sündenfall wurde der Mensch ja tatsächlich ausgewiesen aus dem geschützten Ort des Paradieses. Er wurde ausgesetzt und lebt seitdem in der Gottesferne. Das aber ist wirklich ein Grund, sich zu fürchten. Wenn uns Gott fern ist, dann bekommen wir es mit der Angst zu tun. Und zwar völlig zu Recht bekommen wir es dann mit der Angst zu tun. In einem Lied singen wir, sind wir ohne Gott, dann macht die Angst sich breit. Denn ohne Gott sind wir schutzlos ausgeliefert. Wir sind uns selbst überlassen. Und so stecken wir mittendrin im großen Dilemma der Angst. Alleine finden wir da nie heraus. Die Angst lässt sich nicht verdrängen oder ignorieren. Sie ist ja da, sie ist real. Wenn sie aber Oberhand gewinnt, wenn wir die Angst zu unserem Berater machen, wenn wir uns immer mehr in die Angst hineinsteigern, sodass sie uns beherrscht und dass wir von der Angst getrieben werden, dann hat das fatale Auswirkungen auf unser Leben. Denn Entscheidungen, die wir aus der Angst heraus treffen, die sind oft Entscheidungen, die uns noch weiter von Gott wegbringen. Wer Angst hat, der neigt zum Ungehorsam gegenüber Gott. Dem Gott zu folgen, das erfordert Mut und nicht Angst. Wer Angst hat, der tendiert dazu, auf falsche Bündnispartner zu setzen. Wer Angst hat, der traut sich oft nicht, die Wahrheit zu sagen und neigt zur Lüge. Und wer von der Angst beherrscht wird, der handelt in vielen Fällen irrational und kann seinen Mitmenschen zu einer großen Last werden. So kann die Angst Menschen völlig blockieren und handlungsunfähig machen, so wie das Kaninchen vor der Schlange in Schockstarre verfällt. Andere treibt die Angst in Panik und Hysterie oder in die Flucht aus der Realität. Ganz zu schweigen von körperlichen Erkrankungen, die durch tiefsitzende Ängste ausgelöst werden können. Viele Beobachter sagen, dass die Angst in Deutschland angesichts der vielen Krisen und Probleme, die uns immer näher rücken, in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Wir fürchten uns vor der Zukunft. Was wird die Zukunft bringen? Und im Ausland, da haben wir Deutschen sowieso den Ruf, besonders ängstlich zu sein und zu agieren. Man spricht in diesem Zusammenhang von der German Angst. Ja, im Ausland spricht man von der German Angst. Sie ist zu einem Stereotyp für die Deutschen geworden. Wenn diese Einschätzungen aus dem Inland und aus dem Ausland zutreffen, dass wir mehr und mehr zu Getriebenen der Angst werden, dann ist das, glaube ich, alarmierend. Denn ein Klima der Angst, das lähmt uns, das legt sich wie ein Mehltau über uns, über unser Land, und das wird uns auf Dauer nicht nach vorne bringen, sondern zurückwerfen. Abraham hat Angst, er fürchtet sich. Der Zustand der Angst aber ist der Startpunkt seines Glaubenswegs. Das klingt zunächst erstmal paradox. Denn der Mensch ist doch gefangen in der Angst, so haben wir es eben festgestellt. Er kommt da alleine nicht raus. Es gibt nach menschlichem Ermessen keinen Ausweg aus der Angstfalle. Wir wollen raus, können aber nicht. Abraham, wie auch wir fühlen uns völlig zu Recht ausgeliefert und bedroht in dieser Welt. Wir fürchten uns, weil wir in der Gottesferne leben, weil wir uns selbst überlassen sind. Den Mächten, die uns umgeben, sind wir ohne Schutz Gottes hoffnungslos unterlegen. In der Welt haben wir Angst. Da führt kein Weg heraus. Und das ist zum Verzweifeln. Doch lasst uns nicht bei der Angst stehen bleiben und auf die Angst starren, sondern lasst uns vielmehr mal hinschauen, was jetzt in dieser Situation bei Abraham passiert. Denn jetzt geschieht auf einmal das, was die Wende bringt, was Abrahams ausweglose Situation mit einem Mal völlig verändert. Es ist gar nichts Spektakuläres, was da passiert. Nein, es ist eigentlich ganz einfach, aber es ist ungeheuer wirkungsvoll, nämlich Gott spricht. Der Herr spricht zu Abraham. Wörtlich steht hier, das Wort des Herrn geschah zu Abraham. Zum ersten Mal in der Bibel finden wir an dieser Stelle den Ausdruck, das Wort des Herrn geschah. Danach taucht der Ausdruck im Alten Testament immer wieder auf, vielfach. Das Wort des Herrn geschah zu Abraham. Und diese Redewendung, sie macht deutlich, wenn Gott spricht, dann geschieht etwas, dann verändert sich etwas, dann werden die Vorzeichen umgekehrt. Gottes Wort ist voller Kraft, es ist wirkungsvoll. Ja, Gottes Wort ist ein Machtwort, ein echtes Machtwort. Und hier bei Abraham bewirkt es, dass die Gefängnismauer der Angst zersprengt wird. Gottes Wort dringt in den Kerker der Verzagtheit und erreicht Abraham. Nur einen ganz kurzen Satz sagt Gott: Fürchte dich nicht, Abraham. Dieser Satz aber ist der Türöffner, er eröffnet den Ausweg aus dem Gefängnis der Angst. Fürchte dich nicht, Abraham. Zum ersten Mal in der Bibel finden wir an dieser Stelle auch diese ermutigende und persönliche Ansprache aus dem Mund Gottes: Fürchte dich nicht. Und danach wird sie wiederholt immer und immer wieder. So spricht Gott zu den verschiedensten Menschen in den unterschiedlichsten Situationen. Fürchte dich nicht. So spricht Gott. Und daher ist das keine Beruhigungspille. Daher ist das kein nutzloser Appell. Daher ist das kein billiger Trost. Nein, diese Worte, die haben Substanz. Mit diesem Machtwort Gottes wird der menschlichen Angst der Nährboden entzogen. Fürchte dich nicht, denn, so ergänzt Gott, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild. Das heißt doch nichts anderes als, ich bin dein Schutz. Ja, ich, Gott, der Allmächtige, bin dein persönlicher Beschützer, deine Leibwächter. Was kann da noch passieren? Was kann Abraham da noch zustoßen? Warum und wovor sollte er sich jetzt noch fürchten, wenn Gott sein persönlicher Beschützer ist? Denn Angst hat man doch nur, wenn man sich ausgesetzt und schutzlos ausgeliefert fühlt. Doch Gott spricht zu Abraham: Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, ich bin dein Schutz. Ja, so ist es. Abraham ist, wie wir alle, ein von Gott Verstoßener. Wir leben seit dem Sündenfall getrennt von Gott und wir stehen nicht mehr unter seinem Schutz. Wir leben daher in der Angst. Und das sieht der gnädige und barmherzige Gott, der uns einfach nicht vergessen kann, der nicht von uns lassen kann. Er sieht uns voller Liebe an. Er sieht, wie wir verzweifelt nach Auswegen suchen, am Ende erfolglos. Und sein größtes und höchstes Anliegen ist, uns da rauszuholen, rauszureißen aus dieser Verzweiflung. Gott arbeitet unablässig daran, seinen geliebten Menschen den Weg freizumachen, heraus aus der Angst hin zur Gerechtigkeit, zur wiederhergestellten, ungetrübten Gemeinschaft mit ihm. Und was wir hier sehen an dieser Stelle bei Abraham, das ist der erste Schritt dorthin. Es ist die erste Annäherung. Wir können uns Gott nicht nähern. Er ist für uns unerreichbar geworden. Daher nähert sich Gott uns. Gott nähert sich Abraham. Und er tut es, indem er ihm persönlich erscheint, ihn anspricht und versichert: Abraham, ich bin dein Schild, dein Beschützer. Darum fürchte dich nicht. Und noch etwas sichert Gott dem Abraham zu. Ja, es gibt für Abraham sogar noch einen zweiten gewichtigen Grund, sich nicht zu fürchten. Denn Gott spricht: Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Ich glaube, an dieser Stelle geht Gott auf die ganz persönlichen Ängste von Abraham ein. Gott ist einfach der beste Seelsorger. Er weiß, was den Abraham verunsichert, was der Grund ist und was ihn verzagt macht. Und er sieht Abraham ins Herz und er kennt ihn genau. Und wenn man sich die Lebensgeschichte von Abraham einmal anschaut in der Bibel, dann kann man das ganz gut nachvollziehen, dass Abraham hier offensichtlich an einem Punkt angekommen ist, an dem er zurückblickt auf sein Leben und grübelt und sich fragt: Wozu habe ich mir das eigentlich alles angetan? Was ist der Sinn meines Lebens? Hat es sich denn ausgezahlt, dass ich so viel auf mich genommen habe? Hat es sich gelohnt, auf Gottes Geheiß und Versprechen hin im hohen Alter von 75 Jahren, das muss man sich vorstellen, mit unbekanntem Ziel die Heimat zu verlassen? Alle Sicherheiten hatte Abraham aufgegeben, weil er der Verheißung Gottes Glauben geschenkt hatte. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Seitdem sind inzwischen viele Jahre ins Land gegangen. Abraham ist noch älter geworden und er ist immer noch unterwegs. Zwar hat Gott ihm inzwischen das Land gezeigt, das er ihm geben will, aber in Besitz genommen hat Abraham es nicht. Er ist nicht heimisch geworden in Kanaan, sondern er zieht stattdessen als Nomade mit seiner Frau und seinen Hirten immer hin und her, nach Norden und nach Süden und zurück, auf der Suche nach Weideplätzen. Einmal landet er mit seiner Frau Sarai sogar in Ägypten. Ist das nicht eine echte Zumutung für das alte Ehepaar? Wann werden sie endlich zur Ruhe kommen? Abraham sorgt sich um seine Zukunft. Ihm läuft die Zeit davon. Die biologische Uhr tickt. War das alles, was er auf sich genommen hat, umsonst? Abraham kann beim besten Willen nicht erkennen, dass es sich in irgendeiner Weise gelohnt hat, Gott gehorsam zu sein. Da spricht Gott zu ihm: Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dein sehr großer Lohn. Ja, liebe Geschwister, und ich glaube, das ist es, das ist das große Geheimnis. Auch wenn Abraham das in diesem Moment wohl noch nicht versteht. Aber der größte Lohn dafür, dass Abraham Gott vertraut hat und gehorsam war, ist, dass Gott ihm nun nahe ist und beisteht. Fürchte dich nicht, Abraham, denn ich bin dein. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott selbst ist Abrahams Lohn. Und Gott nahe zu sein, das ist das wahre Glück. Asaf, der Dichter des Psalms 73, hat das verstanden und mit diesen wunderbaren Worten zum Ausdruck gebracht. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Mit diesen Worten sprengt Gott das Gefängnis der Angst, in dem Abraham festsitzt. Abraham ist frei und er kann heraustreten. Aber Abraham ist noch nicht so weit, er zögert noch. Noch hat er Zweifel. Abraham gibt sich nicht zufrieden mit den Worten Gottes. Vermutlich ist ihm das, was Gott da gesagt hat, zu wenig konkret. Was ist denn nun mit den Verheißungen und Versprechen, die ihm Gott gegeben hat? Mit keinem Wort ist er darauf noch einmal eingegangen. Okay, es mag ja sein, dass das alles etwas länger dauert, bis Gott seine Versprechen einlöst. Abraham muss geduldig sein. Doch inzwischen sprechen die bloßen Fakten dagegen, dass hier noch irgendetwas passiert. Die Zeit ist abgelaufen. Sarai ist inzwischen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Es ist vorbei. Die Hoffnung auf eigenen Nachwuchs ist endgültig dahin und am eigenen Nachwuchs hängen schließlich alle Verheißungen Gottes. Und so hält er Abraham Gott entgegen. Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Die Weichen sind gestellt Für Abraham ist das völlig klar. Da Sarai und er keine Nachkommen haben, werden sie nach mesopotamischer Sitte handeln und einen Erben adoptieren. Und dieser Erbe, er ist bereits auserkoren. Es ist Abrahams Knecht Eliezer von Damaskus. Er soll es werden. Er wird einmal sämtliche Habe Abrahams besitzen. Das sind die Fakten. Abraham hält sie Gott vor. Und diese Fakten, sie stehen im Widerspruch zu Gottes Verheißungen, die aus menschlicher Perspektive nicht mehr erfüllt werden können. Doch die menschliche Perspektive ist eben begrenzt. Sie rechnet nicht mit dem Übernatürlichen. Sie rechnet nicht mit Gott, der aber spricht mit großer Autorität das letzte Wort. Und wieder ist es ein echtes Machtwort. Der Herr erwidert Abraham: Nein, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und dann führt Gott den Abraham nach draußen und sagt zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Gott erweitert den menschlichen Horizont Abrahams. Er zeigt ihm die unendliche Weite des Himmels. Er zeigt ihm die Sterne, die nicht zu zählen sind. Das alles hat Gott geschaffen mit seinem Wort. Und das alles hält er in seiner Hand. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und so bekräftigt Gott seine Verheißungen an Abraham zum wiederholten Mal. Sein Wort steht und es wird nicht gebrochen. Was Gott sagt, das wird geschehen. Schau dir den Himmel an, Abraham, und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und dann ist es auf einmal still, ganz still. Abraham antwortet mit keinem Wort. Und Gott hat alles gesagt. Nur der eine schlichte Satz, die einfache Feststellung steht da noch in der Bibel. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn. Seine Zweifel sind jetzt überwunden. Gott hat sie überwunden. Der Theologe Helmut Frey hat darauf aufmerksam gemacht, dass unser Wort Glaube, also das deutsche Wort Glaube, gar nicht vollständig wiedergibt, was in dem hebräischen Wort liegt, das die Bibel hier gebraucht. Dieses hebräische Wort für unser deutsches Glauben hat denselben Wortstamm wie das Wort, das im Deutschen mit Amen übersetzt wird. Und das bedeutet, es ist gewiss, es ist wahr. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und wenn hier gesagt wird, dass Abraham glaubte, dann heißt das also, Abraham ist zur Gewissheit gekommen, dass Gottes Zusage eintreffen wird. Und auf das Wort Gottes stützt er sich voll und ganz. Und so hat er Abraham Halt gefunden. Er hat einen festen Grund gefunden. Abraham vertraut Gott, weil er weiß, er wird es machen, wie versprochen, er hat die Macht dazu. Und damit verlässt Abraham an der Hand Gottes das Gefängnis der Angst und wird in die Freiheit geführt. Ja, so haben wir das eben gesungen, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. Doch mit diesem Weg aus der Angst hat der Glaubensweg erst begonnen. Abraham hat die ersten Glaubensschritte gemacht. Wir würden heute vielleicht sagen, er ist gerade zum Glauben gekommen. Der Anfang ist gemacht, doch das Ziel, das ist noch nicht erreicht. Der Glaubensweg ist ein weiter Weg. Er dauert lebenslang. Der Glaubensweg ist anstrengend, er ist herausfordernd. Ein Weg mit Höhen und Tiefen, manchmal vorbei an Abgründen. Hinfallen gehört dazu und auch wieder aufstehen und weitergehen. Versagen und Neuanfang, Zweifeln und Anfechtung. Doch Gott nimmt uns auf dem Glaubensweg an die Hand und er erneuert und bekräftigt auf dem langen Weg immer wieder seine Verheißungen. Er will uns unbedingt an das große Ziel bringen, das nur auf dem Glaubensweg zu erreichen ist. Und daher ermutigt er uns, werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. So steht es im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35. Das Ziel des Glaubenswegs und der Lohn des Glaubens ist die Gerechtigkeit, die wiederhergestellte, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und ihr Lieben, hier schließt sich jetzt der Kreis. Die Gerechtigkeit und die Gemeinschaft mit Gott, die hatte der Mensch ja verloren durch einen ganz tiefen Vertrauensbruch, durch das menschliche Misstrauen gegenüber Gott, das gesät wurde mit der verführerischen Frage, sollte Gott gesagt haben. Und seitdem geschieht es fortwährend. Der Mensch stellt sich selbst ins Abseits, indem er Gott das Vertrauen entzieht, indem er ihm und seinem Wort misstraut. Nun aber geschieht das, was wir niemals erwarten konnten und was wir niemals erwarten durften. Nun aber stellt Gott in seiner großen Barmherzigkeit die Gerechtigkeit des Menschen und die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wieder her durch die Erneuerung dieses kaputten und zerstörten Vertrauensverhältnisses. Gottes persönliche Einladung gilt: Kehre um zu mir. Ich warte auf dich, vertraue dich und dein ganzes Leben mir an, vorbehaltlos und bedingungslos. Höre meine Worte und folge ihnen. Gehe den Weg des Glaubens bis zum Ende, bis zum großen Ziel. Dort am Ziel wirst du bei mir ankommen und ich werde dir die Gerechtigkeit zusprechen. Ich verspreche es dir. Nicht mehr deine Schuld wird dir angerechnet und zugerechnet, sondern die Gerechtigkeit. Überlassen wir das Fazit dem Apostel Paulus. Er schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Nur über den Glauben gelangen wir zur Rechtfertigung. Das zeichnet sich im Alten Testament schon eindeutig ab. Abraham ist der Pionier auf diesem Glaubensweg. Und durch sein Beispiel sollen wir angespornt werden, uns auch auf diesen Weg zu begeben. Nach Abraham haben den Glaubensweg schon unzählig viele Menschen beschritten. Sie sind die Nachkommen, die Gott Abraham versprochen hat. So erklärt es uns der Galaterbrief. Sie sind die Menschen, denen Abraham zum Segen geworden ist. Sie alle haben inzwischen das Ziel erreicht. Sie sind angekommen bei Gott. Es sind unsere Glaubensvorbilder. Und nun sind wir an der Reihe. Heute ruft Gott dir und mir persönlich zu: Geh, mach dich auf den Weg. Vertraue dich bedingungslos mir an und tue, was ich dir sage. Mache deine Glaubensschritte Tag für Tag. Und du wirst erleben, wie ich dich voranbringe auf dem Weg zum großen Ziel. Verstehen wir das? Glaube ist nichts Abstraktes. Glaube ist viel mehr als ein Fürwahrhalten. Glaube wird praktisch und er äußert sich in konkreten Gehorsamsschritten. Der Glaube beeinflusst und verändert unsere Einstellungen, unser Verhalten und unser Handeln. Und zwar so, dass es wohltuend ist für unser Umfeld, dass wir zum Segen werden für den Nächsten. Der Abraham liefert das beste Beispiel dazu. Beim Lesen seiner Geschichten ist mir aufgefallen, wie der Glaube sein Leben geprägt hat und zum Guten verändert hat. Und drei Dinge sind mir dabei besonders ins Auge gefallen. Das erste ist, durch den Glauben wurde der Abraham ein mutiger Mensch. Das zweite ist, durch den Glauben wurde der Abraham ein gelassener Mensch. Und das dritte ist, auf dem Glaubensweg erfuhr Abraham eine ganz große Horizonterweiterung. Und ich wünsche mir und uns, dass der Glaube auch uns in dieser Weise verändert, dass wir durch den Glauben Mut haben, Gott gehorsam zu sein, auch wenn es aller menschlichen Logik widerspricht und auch wenn es unpopulär ist. Dass wir den Mut haben, in Liebe die Wahrheit zu sagen, auch wenn das wehtut. Und dass wir den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen in unserem Umfeld und in der Gemeinde. Wir brauchen Glaubensmut. Ich wünsche mir und uns auch, dass wir wie Abraham durch den Glauben zu gelassenen Menschen werden, die geduldig sind und die nicht eigenmächtig vorpreschen, sondern auf Gottes Eingreifen warten können. Und dass wir auch zu Menschen werden, die nicht eigensüchtig alles mitnehmen, was gerade auf dem Weg liegt, sondern großzügig auch einmal den anderen den Vortritt lassen können. Wir brauchen Glaubensgelassenheit. Und ich wünsche mir und uns, dass wir wie Abraham durch den Glauben eine ganz große Horizonterweiterung erfahren. Wer glaubt, der braucht keine Angst mehr zu haben, zu kurz zu kommen. Gott ist sein sehr großer Lohn. Ich glaube, das befreit vom Drehen um die eigene Achse. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht vor allen Dingen um Gottes großen Plan mit dieser Welt. Viele Menschen sollen noch den Weg zum Glauben finden und sie sollen gerettet werden. Wir brauchen Menschen, die sich durch den Glauben nicht um sich selbst und ihre kleine Welt sorgen, sondern zuerst nach dem Reich Gottes trachten. So können wir als von Gott Gesegnete zum Segen werden für viele. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort, durch das du zu uns sprichst und das uns den Weg zum Leben zeigt. Du rufst uns heraus aus unserer Verlorenheit und aus dem Gefängnis unserer Angst. Du machst den Weg frei, auf dem wir zurückkehren dürfen zu dir. Und du lädst uns ein neues Leben zu beginnen, in dem wir uns und unser ganzes Leben von ganzem Herzen dir anvertrauen. Du, Herr, bist unser Schild und du bist unser sehr großer Lohn. So hast du uns überreich gesegnet und dafür können wir dir nur danken, Herr. Wir beten dich an und wir wollen uns immer wieder ganz neu dir zur Verfügung stellen, damit du uns gebrauchen kannst und wir zum Segen für andere werden. Amen.